allzu lange und das Christkind kommt. Bis dahin beschert uns die Adventzeit, die eine Weihnachtsfeier, das andere vorweihnachtliche Treffen mit Freunden am Adventmarkt. Immer dabei sind Kekse, Punsch und reichlich andere ziemlich gute Dinge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir dann ziemlich oft, gönn dir, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Die guten Vorsätze aber, sich ausreichend zu bewegen und ausgewogen zu ernähren, werden da schnell mal vergessen. Aber das muss gar nicht so sein. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, wie man Zucker und Co. nicht die Überhand gewinnen lässt. Diese Tricks und wann Zucker nicht mehr eine Gönnung, sondern doch etwas mehr als schädlich wird, erklärt mir Ernährungsexpertin Angelika Kirchmeier in dieser Episode von Ist das gesund? Herzlich willkommen zurück bei Ist das gesund, Frau Kirchmeier.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Advent ist da, wir haben Anfang Dezember, überall sieht man Weihnachtsbeleuchtung und die Weihnachtsbäckerei ist auch nicht weit. Und wenn wir das jetzt ein bisschen technisch angehen, der Hauptbestandteil von Weihnachtsbäckerei ist Zucker und Fett. Aber wenn wir uns jetzt mal auf den Zucker konzentrieren, wofür brauchen wir denn eigentlich den in unserem Körper, weil es ja nicht nur schlecht?
Nein, der Zucker hat natürlich auch seine Vorteile. Unser Gehirn lebt nur von Zucker, nur von Glucose, also eigentlich nur von Traubenzucker. Und insofern ist es für uns überlebenswichtig, dass wir Zucker bekommen. Dem Hirn ist es auch komplett egal, welchen Zucker wir bekommen. Also ob der Zucker jetzt aus Weihnachtskeksen stammt oder von einer Kartoffel, die letztendlich zu Zucker abgebaut wird oder von einem Vollkornbrot oder von den jetzt wieder modernen Hülsenfrüchten, also Erbsen, Bohnen, Linsen, die werden letztendlich auch zu Zucker abgebaut. Das ist dem Gehirn völlig egal, dem restlichen Körper nicht, denn im reinen Zucker steckt halt nur Zucker und in allen anderen Lebensmitteln haben wir halt auch Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und das, was es sonst halt noch so an gesunden Inhaltsstoffen gibt.
Aber was macht den Zucker dann ungesund? Ist es nur die Menge?
Es ist tatsächlich nur die Menge. Also wenn man Zucker in moderaten Mengen genießt, Betonung liegt hier auf Genießen, spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn man aber viel zu viel Zucker isst, dann spüren wir es halt im ganzen Körper. Das heißt, Zucker ist ja auch Energie. Wir sind dann angetrieben. Manchmal heißt es zum Beispiel bei Kindern, die sind so hyperaktiv. Naja, die sind halt wie so Duracell-Männchen mit Zucker beladen und dementsprechend halt aktiv. Also wie gesagt, wenn man zu viel erwischt, gibt es die Nachteile. Genießt man Zucker in geringen Mengen, dann spielt das überhaupt keine Rolle.
Aber wie viel ist denn zu viel?
Da gibt es Empfehlungen von der WHO und die empfehlen maximal 50 Gramm pro Tag, idealerweise maximal 25 Gramm. Kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so viel darunter vorstellen. So ein leicht gehäufter Esslöffel Zucker entspricht in etwa der Menge von 15 Gramm. Also 25 Gramm wäre so die absolut empfohlene Menge. Das wären dann quasi ja, knapp. Zwei so, sagen wir, gestrichene Esslöffel Zucker und eben 50 Gramm ist so die absolute Höchstgrenze. Da wären wir dann bei den ungefähr 4 gestrichenen Esslöffel Zucker. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel in einem Getränk, wenn ich jetzt so einen Saft hernehme, dann haben wir da gleich einmal ja, 5-6 Stück Würfelzucker drin. Dann sind wir da schon mal fast bei der Menge, die wir am Tag eigentlich haben sollten.
Sie reden von einem Fruchtsaft.
Das ist völlig egal, ob jetzt Fruchtsaft oder Cola, der Zuckeranteil ist ziemlich der gleiche. Okay. Nur kann man wieder vergleichen mit reinem Zucker und zum Beispiel den Hülsenfrüchten. Im Fruchtsaft habe ich halt noch gesunde Inhaltsstoffe mit dabei und in einer Limonade halt nicht. Aber der Zuckeranteil selber bleibt der gleiche. Oder die Smoothies, die so beliebt sind, das sind richtige Zuckerbomben. Also da hat man wirklich mit einem so kleinen Shot hat man da seine Zuckermenge dann oft schon erreicht.
Gut, keine Smoothies mehr für mich.
Ja, hin und wieder, ja. Mhm. Aber als Ersatz für Obst sind sie nicht geeignet, weil halt sehr, sehr viel Obst in sehr, sehr wenig Smoothie steckt.
Ja. Wenn wir jetzt ganz kurz über die gesundheitlichen Risiken sprechen. Ich meine, es ist bekannt, zu viel an Energie, zu viel an Nahrungszufuhr erhöht natürlich die Gefahr für Adipositas. Aber wenn ich jetzt zu viel Zucker zu mir nehme, was kann das für gesundheitliche Auswirkungen haben?
Zucker, der nicht verbraucht wird, also Energie, die nicht verbraucht wird, wird letztendlich zu Fett. Das heißt, wenn wir sehr viel Zucker essen, dann steigt auch unser Gewicht. Und damit bekommen wir natürlich alle Risikofaktoren, die wir nicht haben möchten. Zum Beispiel erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2, aber auch diverse andere Stoffwechselvorgänge können einfach durch dieses zu viel an Fett, metabolisches Syndrom, was auch immer, ausgelöst werden. Was natürlich immer auch dabei ist, wenn man sehr viel Zucker isst, dass man Karies bekommen kann, aber das liegt ja sowieso auf der Hand. Was man auch weiß, wenn jemand sehr viel Zucker isst, dann steigt das Risiko für Depressionen. Es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass bei Jugendlichen, bei jungen Menschen das Suizidrisiko steigt, wenn man viel zu viel Zucker genießt. Also da gibt es eben nur diese eine Studie, die da zwar sehr gut gemacht wurde, wäre sicher spannend, ist, sich weiter anzuschauen, inwieweit das haltbar ist, wenn man dann sehr, sehr groß angelegte Studien durchführt. Aber das sind schon erschreckende Zahlen, die wir da bekommen haben.
Jetzt wird es ja immer moderner und ich merke es ja auch selbst, wenn ich mir neuere Keksrezepte ansehe, dass man so Zuckerersatzstoffe nimmt. Das kann alles sein, vom Birkenzucker, Stevia, Agavendicksaft, Teil Honig oder halt auch Ahornsirup, was ja jetzt nicht so wahnsinnig neu und modern ist, aber was es immer schon gibt. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das eine ist besser als das andere oder ist es dann im Endeffekt, wie Sie eh vorher erklärt haben, im Endeffekt ist es einfach Zucker?
Also man muss immer unterscheiden, es gibt im Prinzip drei Gruppen. Das eine sind einmal die echten Zucker, dann die Zuckeraustauschstoffe und dann die Süßstoffe. Also beginnen wir mit den Süßstoffen. Stevia zum Beispiel wäre Süßstoff, da braucht man relativ wenig und die süßt extrem stark. Aber auch diese klassischen flüssigen Süßstoffe, die man von früher her kennt, Saccharin und die ganzen Geschichten, das wären die klassischen Süßstoffe. Dann die Zuckeraustauschstoffe, da wären wir jetzt bei Xylit, also bei dem Birkenzucker oder Erythrit, das ist jetzt ganz modern. Das sind so die Austauschstoffe. Da braucht man relativ viel davon, also viele ersetzen es 1:1, weniger Kalorien als herkömmlicher Zucker, aber haben auch viele Nachteile. Also diese Zuckeraustauschstoffe würde ich mir schon sehr gut überlegen, ob man die wirklich in größeren Mengen verwendet. Es sind Zuckeralkohole in Großteils, also nicht alle, aber Großteils sind Zuckeralkohole, die es schon seit jeher gibt, aber halt jetzt wieder modern sind. Wie gesagt, da gibt es viele Nachteile, das würde ich mir wirklich überlegen. Vor allem für Kinder würde ich sie jetzt nicht unbedingt einsetzen. Und dann gibt es die klassischen Zucker eben. Also wir denken da meistens an den Haushaltszucker, an den weißen in der Packung drinnen. Aber da gibt es natürlich auch viele andere Zucker, zum Beispiel eben jetzt den Honig oder den Agavendicksaft oder
Ahornsirup.
Den Ahornsirup, genau. Diese Zucker, die sind nichts anderes als eine Zusammensetzung immer aus Glucose und Fructose, also aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Und es variiert so ein bisschen, die einen haben ein bisschen mehr Glucose, die anderen ein bisschen mehr Fructose, aber im Prinzip sind sie alle sehr ähnlich gestrickt, was den Zucker anbelangt. Der Unterschied ist nur, dass jetzt eben zum Beispiel der Honig hat halt noch gewisse Beimengungen dabei oder ein Agavendicksaft hat ebenfalls gewisse Beimengungen dabei und die machen dann den Unterschied aus. Was man aber sagen muss, Honig zum Beispiel verliert ab 40 Grad die gesunden Inhaltsstoffe. Mhm. Deshalb wird Honig ja normalerweise immer kalt geschleudert. Und wenn ich jetzt Kekse backe, geht sich das mit den 40 Grad nicht mehr ganz so aus. Das heißt, letztendlich bleibt wieder reiner Zucker über. Mhm. Das Gleiche haben wir beim Agavendicksaft und bei allen anderen scheinbar gesünderen Zuckern, dass wir halt diese Komponente, also diese variable Hitze dabei haben und die uns halt dann wieder einiges kaputt macht, was wir vorher eigentlich gern drin gehabt hätten. Insofern gibt es eigentlich keinen Zucker, den man jetzt so mit gutem Gewissen empfehlen kann. Die Faustregel lautet so wenig wie möglich.
Jetzt weiß ich, Sie haben auch ein Buch mit Keksrezepten veröffentlicht. Gibt es irgendeinen Tipp, wie ich, wenn ich Kekse backen möchte mit den Kindern oder auch für mich selber, egal, das doch eine Spur gesünder bewerkstelligen kann?
Ja, also da gibt es sehr viele Sachen, die man machen kann. Beim Zucker kann man immer ein bisschen reduzieren. Also man kann die Zuckermenge, wenn man so Anfänger ist, würde ich immer sagen, ja, so um 5% einmal herunter reduzieren, da passiert einmal gar nichts. Und wenn man dann fortgeschritten ist, dann kann man sich hineinwagen und ein bisschen weniger Zucker hineingeben, gerade beim Mürbeteig zum Beispiel. Es gibt ja auch salzigen Mürbeteig, der enthält gar keinen Zucker. Also da kann man natürlich herunter reduzieren. Bei so Schaummassen, also die Baiser-Masse zum Beispiel, die klassischen Windringel, da wird schwierig, weil die brauchen ja als Masse den Zucker. Die haben ja nur Ei und Zucker und wenn da kein Zucker drinnen ist, dann haben wir halt ja Rührei ohne Butter so ungefähr. Das funktioniert nicht ganz so gut. Oder bei den Biskuitmassen ist es so, da kann ich schon heruntergehen auf 20 Gramm Zucker pro Ei, aber recht weniger wird dann ein bisschen schwierig. Das ist nicht mehr so ganz. Aber wir haben ja in der Weihnachtsbäckerei nicht nur Zucker, sondern wir haben ja auch Mehl drinnen. Und da, wenn man da zum Beispiel ein heimisches Bio-Vollkornmehl verwendet, dann hat man schon sehr, sehr viel zu einem gesunden Keks beigetragen. Oder wenn man Eier verwenden möchte, dann kann man sich einfach Freilandeier, Bio-Freilandeier holen, hat man auch viel mehr gesunde Inhaltsstoffe, also wenn man sich so ein Legebatterie-Ei organisiert. Oder beim Fett. Beim Fett gibt es auch verschiedene Fette. Also zum Beispiel eine hochwertige Butter, so eine im Idealfall eine Almbutter, die bekommt man jetzt natürlich nicht, aber die Profis kaufen sich im Sommer ihre Sommerbutter ein, frieren die dann ein und verwenden die im Winter zum Keksbacken. Oder es gibt bestimmte Kekse, die kann man auch mit Öl backen. Beim Mürbeteig gelingt es nicht, weil der schwimmt dann weg. Aber auch da bei diversen Busalmassen und so geht es auch mit Öl. Also da kann man schon natürlich gesunde Zutaten hineinbringen. Ich bin immer nicht ganz der Fan von dieser pflanzlichen Butter, wie sie jetzt genannt wird, sprich Margarine. Weil entweder brauche ich von Natur aus harte Fette, das heißt irgendein Kokos oder ein Palmfett, oder ich muss Öle künstlich härten. Und beides ist jetzt nicht ganz so optimal. Man kann sich merken, jedes Fett, das bei Zimmertemperatur fest ist, ist ein Fett, das unsere Genussgewölbe füllt. Und das kann man dann drehen und wenden, wie man möchte, ob pflanzlich oder nicht pflanzlich. Sobald es bei Zimmertemperatur fest ist, hat es viele gesättigte Fettsäuren und die verwenden wir halt hauptsächlich für unsere Pölsterchen.
Okay, das heißt vielleicht eher ein Öl nehmen als eine Margarine.
Genau, genau. Es ist so, natürlich ein Keks lässt sich am besten verarbeiten, ein Keksteig, wenn man ein sehr festes Fett verwendet. Also wenn der Teig besonders gut zum Ausstechen geht, dann weiß man, okay, das Fett ist halt auch was für unser Genussgewölbe. Wenn der Teig halt eher weicher ist, weil das Fett, das man verwendet, eher weicher ist, dann so zum Beispiel mit Almbutter, wenn man da in den Keks bäckt, ist es zum Ausrollen und zum Ausstechen wirklich eine Herausforderung. Aber dafür ist es halt auch ein deutlich gesünderes Fett mit vielen ungesättigten Fettsäuren.
Wenn wir die Kekse jetzt fertig gemacht haben, passiert es dann doch hin und wieder, dass man einfach bei der Schüssel oder bei der Keksdose vorbeigeht und mal reingreift und dann nochmal und nochmal. Was hilft denn so aus Ihrer Erfahrung, als die viele Kundinnen und Kunden oder Patientinnen und Patienten eher betreut hat, was hilft aus Ihrer Erfahrung gegen den Keksheißhunger oder grundsätzlich gegen Heißhunger?
Also ich würde den Keksteller niemals direkt vor die Nase stellen, weil das ist so, wie wenn man dem Hund die Wurst jeden Tag 24 Stunden vor die Nase hält und dann sagt, du darfst aber nicht herunterbeißen. Also ich würde die Keksdose wirklich an einen Ort stellen, wo man nicht ständig vorbeiläuft. Auf den Schrank ganz oben hin, in den Keller, falls man einen Keller hat, was auch immer. Also irgendwo halt hinstellen und dann gibt es halt nur am Wochenende einen Keksteller. Und da gibt man auch nicht 100 Kekse hinauf, sondern nur so viel, wie man halt am Wochenende essen möchte. Wenn jemand natürlich kein Problem damit hat, dass er sagt, naja, ich esse pro Tag ja eh nicht mehr als 2-3 Kekse, dann kann man sich den Keksteller natürlich schon präsent positionieren. Aber sonst würde ich das wirklich einfach weggeben, genauso wie mit den Süßigkeiten. Wenn der Süßigkeitenteller immer präsent dasteht, ja gut, dann greife ich natürlich zu. Ich sage immer, das ist der Stationszimmereffekt im Krankenhaus. Jeder bekommt Schokoladen, Merci in Hülle und Fülle, die liegen halt dann im Stationszimmer drin und jedes Mal, wenn man vorbeigeht, nascht man ein Stück und dann hat man auf den Tag gerechnet auch gleich einmal eine Tafel Schokolade gegessen. Und so ist es halt bei den Keksen auch. Wenn ich jede Stunde einen Keks esse, dann ist das schon sehr viel Zucker.
Wir haben in der Redaktion auch so einen Tisch, wo immer Schoko steht.
Ja, das.
Aber er ist meistens dann leer am Ende des Tages.
Oh. Man könnte ja einen Obstteller hinstellen zum Beispiel.
Ja, wir haben es versucht zwischendurch schon. War weniger erfolgreich. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen über die Ernährung in der Adventzeit sprechen, ich meine, der 24. Dezember, Heiligabend, das ist bei vielen Familien einfach ein großes Festessen und das ist ja auch völlig okay, weil man genießt gemeinsam. Dann trifft man die anderen Familienteile in den Tagen danach, davor gab es schon Weihnachtsfeiern, dann ist noch Neujahr, das heißt, es sind quasi 4 Wochen Völlerei und Schlemmerei. Wie können wir denn ein bisschen vielleicht an Tagen dazwischen, wo keine Veranstaltung ist, wie kann man da ein bisschen gegensteuern und auch die Verdauung ein bisschen entlasten?
Also was ganz optimal wäre, wenn man gerade in der Adventzeit immer wieder mal das Abendessen cancelt, weil dann verbrennt man am leichtesten und am schnellsten Fett. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt heute zum Christkindlmarkt und ich esse halt dann da doch ein bisschen mehr und trinke halt vielleicht nicht nur einen Glühwein, sondern noch 2, 3 Punsch dazu oder was auch immer, dann würde ich tatsächlich am nächsten Tag das Abendessen komplett canceln und einfach schauen, dass man tagsüber auch nicht so viel schlemmt, sondern eher gesunde Sachen isst, Obst isst, mal Salat isst oder Gemüsesuppe oder was auch immer, dass man einfach so leichtere Tage einplant, nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Also zum Frühstück sollte man auf jeden Fall sein Porridge, sein Müsli, sein Vollkornbrötchen essen, weil man damit die Energieverbrennung tagsüber wesentlich ankurbelt. Wer aufs Frühstück verzichtet, weiß man mittlerweile aus Studien aus der Chronobiologie, der hat nur ungefähr die Hälfte seiner tatsächlichen Energieverbrennung. Also man verbrennt dann den ganzen Tag ineffizient, das wäre nicht so optimal, weil dann habe ich zum einen die ganzen Kalorien, die da drinnen sind, die eigentlich verbrennt werden sollen und zum anderen heizt aber mein Ofen nicht so gut. Also doppelt schlecht gemuggelt. Deshalb frühstücken wäre optimal. Man muss ja nicht um 6 Uhr in der Früh frühstücken. Man kann ja auch um 9 Uhr noch mal was essen oder überhaupt die erste Mahlzeit essen und dann im Abendessen auslassen. So rettet man sich schon über die Weihnachtszeit. Und die Weihnachtsfeiertage selber, wenn man ehrlich ist, das ist der 24., das ist der 25. und der 26. Diese 3 Tage, die kann man genießen, da kann man schlemmen. Das macht das Kraut nicht fett, wenn es sonst die restliche Zeit überpasst.
Die 365 Tage im Jahr. Also die restlichen 363 Tage. 64 Tage. Rechnen ist nicht meine Stärke, wie wir sehen.
Auch nicht auf die Waage stellen in diesen 3 Tagen. Das ist völlig sinnlos, weil wenn man mehr isst, hat man natürlich auch mehr Darminhalt. Und das wiegt ja auch was. Und man trinkt mehr, man hat ein bisschen mehr Wassereinlagerungen. Also da würde ich mich nicht geißeln und auf die Waage stellen, sondern würde ich mal 14 Tage abwarten und dann kann man sich auf die Waage stellen.
Wenn wir jetzt kurz noch aufs Weihnachtsmenü schauen, da ist ja oft Braten oder Karpfen, glaube ich, ist im Osten von Österreich auch sehr traditionell. Ich weiß gar nicht, wie das in Tirol ist. Was ist bei euch traditionell zu Weihnachten?
Also bei uns ist am 24. die Würstensuppe mit Nudeln, also Würstel und Nudeln, das ohne Nudelsuppe mit Würstel gibt es kein Weihnachten. Und dann ist es eigentlich so, dass am 25. und 26., also in unserer Gegend, gar keine so spezielle Tradition ist. Viele essen halt am Braten, aber so richtig, dass man jetzt genau das essen möchte, das gibt es jetzt in unserer Region nicht.
Meine Frage,
aber die Würstel.
Ja, genau. Meine Frage wäre aber die, wenn ich jetzt dran denke, das Weihnachtsmenü oder auch dann am 25., 26., wenn vielleicht die Familie kommt, zusammenzustellen, was wären da Ihre Tipps, dass man das vielleicht nicht ganz so schwer gestaltet, sondern einfach ein bisschen leichter und trotzdem sehr bekömmlich?
Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ich immer sage, also die 3 Tage, die würde ich ausklammern. Das ist quasi die Teenagerzeit, die man ausklammert. Die Teenagerzeit im Jahresverlauf. Wenn man tatsächlich etwas sparen möchte, dann würde ich halt beim Fett in der Pfanne sparen, weil so eine flotte Runde mit der Ölflasche sind in etwa 500 Kalorien. Wenn es einem gelingt, etwas weniger Fett hineinzugeben zum Anbraten oder vielleicht gar keins, vieles kann man auch ohne Fett anbraten in so einer Edelstahlpfanne, dann hat man schon einmal viel gewonnen. Beim Zucker ist es so, Zucker verliert durch das Erhitzen die Hälfte seines süßen Geschmacks. Das heißt, wo immer möglich, gibt man den Zucker ganz zum Schluss dazu, dann spare ich mir einfach die Hälfte des Zuckers. Ein ganz klassisches Beispiel, nur um das zu verdeutlichen, ist jetzt kein Weihnachtsessen, aber wenn man einen ganz normalen Vanillepudding zum Beispiel zubereitet, dann geben viele den Zucker ja ganz am Anfang schon dazu. Das ist nicht ganz so optimal, weil der Zucker eben die Hälfte des Geschmacks verliert. Und damit brauche ich eigentlich die doppelte Zuckermenge, um denselben Geschmack herzubekommen. Wenn ich jetzt den Pudding fertig kochen würde und dann ganz zum Schluss den Zucker hineingebe, spare ich mir tatsächlich die Hälfte an Zucker. Mhm. Warum verliert der Zucker diesen süßen Geschmack? Weil der Zucker eben zur Hälfte aus Traubenzucker und Fruchtzucker besteht. Und der Fruchtzucker kennen wir alle aus den Früchten. Wenn man Himbeeren zum Beispiel erhitzt oder den Marillenknödel, dann wird das sauer, weil der Fruchtzucker eben sauer wird. Und wenn ich dann eben diese eine Hälfte quasi erhitze, also diesen Fruchtzucker erhitze, dann schmeckt er nicht mehr süß, aber die Kalorien bleiben drin. Mhm. Also er kocht sich nicht weg, ja, quasi, sondern er ist drinnen, aber man Geschmack schmeckt ihn weg.
Mhm. Genau. Okay. Dann haben wir ein paar Tipps für die Weihnachtszeit und für die Adventszeit. Vielen, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Bei all dem, was Sie uns gerade erzählt haben und erklärt haben, haben Sie persönlich noch ein, keine Ahnung, ein Steckenpferd, wie Sie durch die Weihnachtszeit und die Adventszeit gut kommen und sich gut fühlen und wohlfühlen?
Also hoffentlich hat man das nicht gehört, dass mein Telefon gebimmelt hat. Also bei uns ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Sport betreiben. Wir haben das Riesenglück, dass wir direkt neben einer Skipiste wohnen. Also wir schnallen die Ski vor der Haustür an. Und diesem Umstand verdanken wir, dass die Weihnachtszeit ohne Kalorien, also ohne Gewichtszunahme stattfindet, weil wir eben tatsächlich, wenn wir in der Früh hinausschauen und es lockt die Skipiste, sind wir sofort auf der Skipiste und damit werden die Sünden wieder wegverbrannt. Also ich würde jedem empfehlen, dass er einfach versucht, mit Bewegung sich so ein bisschen in Schuss zu halten. Das ist vor allem im Winter auch optimalst, damit man nicht jede Verkühlung aufschnappt, damit man einfach fit und gesund durch den Winter gehen kann und das Gewicht dankt es natürlich auch.
Super, dann war es das schon. Ich danke Ihnen vielmals und ich traue mich schon fast zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, danke schön. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit, genießen Sie es und ja, machen Sie sich nicht gar zu viele Gedanken über das Gewicht, sondern da gibt es ja wieder den Januar, da kann man wieder hineinstarten ins neue Jahr und kann sich wieder um seine Gesundheit kümmern.
Absolut, das ist ein toller Rat. Vielen Dank, Frau Kirchmeier. Und euch danke ich fürs Zuhören. In 2 Wochen gibt es die letzte Episode von Ist das gesund für dieses Jahr. Wenn ihr Themenwünsche für das nächste Jahr habt, könnt ihr mir diese gern an martina.marx@kleinezeitung.at schicken. Bis dahin, bleibt gesund.